Liebe Gemeinde, unser Predigttext heute Morgen an diesem dritten Sonntag nach Epiphanias ist ein längerer Text, aber er ist aus einem noch viel längeren Gesamtzusammenhang herausgenommen. Den will ich hier nicht so ganz vorlesen, das würde sehr lange Zeit in Anspruch nehmen. Deshalb eine kurze Zusammenfassung. Es geht darin um zwei sehr unterschiedlich geprägte Führungspersönlichkeiten. Der eine ein Offizier, Kompaniechef in herausgehobener Position am Sitz des römischen Prokonsuls in der Kaiserstadt Caesarea. Mut, Treue und Besonnenheit, so könnte man diesen Mann charakterisieren. Wie überhaupt, interessanterweise, Offiziere und Soldaten im Neuen Testament, da wo sie vorkommen, in der Regel sehr positiv geschildert werden. Der andere Anhänger eines Wanderpredigers. Ein Mann einerseits mit festen und starken religiösen Überzeugungen, zugleich aber auch ein manchmal doch etwas unangenehmer Zeitgenosse, ein religiöser Eiferer, großspurig, großsprecherisch, aufbrausend, ein Haudegen, könnte man sagen. Wie überhaupt dieser Simon Petrus immer wieder doch auch recht kritisch beschrieben wird, wo er vorkommt im Neuen Testament. Der Hauptmann Cornelius und der Jünger Petrus. Nie und nimmer, glaube ich, wären diese beiden in guter Weise einander begegnet, wenn es nicht durch Gottes besondere Führung so ermöglicht worden wäre und auf den Weg gebracht worden wäre. Nämlich durch eine Engelerscheinung gegenüber Cornelius und die Weisung an ihn, Boten auszusenden, diesen Petrus zu holen. Und durch eine gottgewirkte Vision des Petrus, in der diesem zugemutet wurde, die kultische Grenzziehung zwischen reinen und unreinen Speisen zu überwinden und auch die Grenzziehung zwischen reinen und unreinen Menschen. Nun stehen die Boten des Cornelius vor der Tür des Hauses des Petrus. Und da setzt jetzt unser Predigttext ein. Ich lese aus Apostelgeschichte 10, die Verse 21 bis 35. Da stieg Petrus hinab zu den Männern und sprach: Siehe, ich bin's, den ihr sucht. Aus welchem Grund seid ihr hier? Sie aber sprachen: Der Hauptmann Cornelius, ein frommer und gottesfürchtiger Mann mit gutem Ruf bei dem ganzen Volk der Juden, hat einen Befehl empfangen von einem heiligen Engel, dass er dich sollte holen lassen in sein Haus und hören, was du zu sagen hast. Da rief Petrus sie herein und beherbergte sie. Am nächsten Tag machte er sich auf und zog mit ihnen, und einige Brüder aus Joppe gingen mit ihm. Und am folgenden Tag kam er nach Caesarea. Cornelius aber wartete auf sie und hatte seine Verwandten und nächsten Freunde zusammengerufen. Und als Petrus hereinkam, ging ihm Cornelius entgegen und fiel ihm zu Füßen und betete ihn an. Petrus aber richtete ihn auf und sprach: Steh auf, auch ich bin ein Mensch. Und während er mit ihm redete, ging er hinein und fand viele, die zusammengekommen waren. Und er sprach zu ihnen: Ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Fremden umzugehen oder zu ihm zu kommen. Aber Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Menschen gemein oder unrein nennen soll. Darum habe ich mich nicht geweigert zu kommen, als ich geholt wurde. So frage ich euch nun, warum habt ihr mich holen lassen? Cornelius sprach: Vor 4 Tagen um diese Zeit betete ich um die 9. Stunde in meinem Hause. Und siehe, Da stand ein Mann vor mir in einem leuchtenden Gewand und sprach: Cornelius, dein Gebet ist erhört worden und deine Almosen ist gedacht worden vor Gott. So sende nun nach Joppe und lass herrufen Simon mit dem Beinamen Petrus, der zu Gast ist im Hause des Gerbers Simon am Meer. Da sandte ich sofort zu dir und du hast recht getan, dass du gekommen bist. Nun sind wir alle hier vor Gott zugegen, um alles zu hören, was dir vom Herrn befohlen ist. Petrus aber tat seinen Mund auf und sprach: Nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm. Oftmals wurde und wird diese Erzählung aus Apostelgeschichte 10 unter die Überschrift gestellt: Die Bekehrung des Cornelius. Und tatsächlich ist ja davon irgendwie auch die Rede, denn tatsächlich werden ja auch Cornelius und die Seinen nach der sich anschließenden Predigt des Petrus getauft. Aber man könnte diese Geschichte auch anders verstehen. Und vielleicht sogar noch etwas treffender lesen und verstehen, wenn man sie überschreiben würde mit die Bekehrung des Petrus. Denn das ist doch hier das wirklich Erstaunliche, dass der Jude Petrus seine Angst und Abneigung gegenüber dem Heiden Cornelius überwindet. Seine Angst und Abneigung, die ja ganz einfach darin bestand, dass die Juden damals grundsätzlich in der Heidenwelt lauter Finsternis, Gottlosigkeit und Schmutz sahen. Ich glaube schon, dass das eine enorme, verwirrende Zumutung gewesen sein musste für Petrus. Zuerst diese Vision mit den reinen und den unreinen Tieren, eine ziemliche Zumutung für einen frommen Juden damals. Dann, dass die Boten des Cornelius da kamen, an die Tür klopften und er sie hereinbitten musste in sein Haus. Machte man normalerweise nicht damals. Dann der Weg nach Caesarea, und da war ihm sicher auch etwas mulmig zumute, jedenfalls nahm er doch noch eine ganze Reihe von Brüdern aus seiner Gemeinde in Joppe mit, damit er nicht so alleine war auf diesem Weg ins Unbekannte. Und dann schließlich der Schritt über die Türschwelle in das Haus des Cornelius. Im griechischen Text liest sich das ganz interessant. Da spürt man das geradezu nach, dass der Petrus zögerte, über die Türschwelle zu gehen. Und ganz langsam nur darüber schritt und ganz langsam nur seine Worte dann an Cornelius richtete. Wirklich eine ziemliche Zumutung. Klar, Führung durch Gott, ja schon, aber dennoch eine in mehrfacher Hinsicht unglaubliche Grenzüberschreitung. Kultisch-religiös, klar, aber auch sozial ganz anderer Stand. Auch politisch. Cornelius war ja immerhin ein Offizier der römischen Besatzungsmacht. Trotz aller Führung durch Gott irgendwie doch so etwas wie ein Tappen im Dunkeln. Wozu das Ganze? Wohin sollte das alles führen? Und wie sollte das denn alles irgendwie noch weitergehen mit der kleinen, unscheinbaren judenchristlichen Gemeinde in Jerusalem und drumherum? Verwirrende Herausforderungen und unglaubliche Grenzüberschreitungen, auf die sich Petrus damals einlassen musste und auch eingelassen hat. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Verwirrende Herausforderungen und unglaubliche Grenzüberschreitung in mancher Hinsicht auch für uns heute. Ja, ich glaube schon. Denn uns wird ja heute auch manches zugemutet, nicht wahr? Überall Veränderungen, wohin man nur schaut, in der Wirtschaft, in der Politik. Gestern haben wir beim Salon in Potsdam erfahren, was für unglaubliche Veränderungen es gibt im Bereich der mikrobiellen Genomapparatur und Technik. Und was für gewaltige Herausforderungen da schon da sind und auf uns noch zukommen. Und auch im Bereich der Kirche, nicht wahr? Traditionelle Frömmigkeit, hat die noch eine Zukunft? Christliches Abendland, kann man davon überhaupt noch reden hier in unseren Breiten, auch wenn manche unter dieser Plakatierung auf die Straßen gehen, aber da fühlen wir uns teilweise ja gar nicht wohl, nicht? Wie wird die Kirche der Zukunft einmal aussehen? Werden wir dann überhaupt noch eine Rolle spielen, wir immer weniger werdenden Christen in Deutschland? Petrus damals ließ sich ein auf Gottes Führung, trotz all seiner Fragen, Bedenken, Zweifel und Ängste. Und er lernte dabei drei wesentliche Dinge. Das erste, Gott führt Regie in seiner Mission. Gott hat die Dinge unter seiner Kontrolle, nicht wir. Nicht wir, nicht ich habe die Dinge unter Kontrolle. Und wenn wir auch noch so viel Verantwortung tragen. Wir müssen auch gar nicht immer alles unter unserer Kontrolle haben. Er, Gott, sitzt im Regiment. Zweitens, bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Man könnte hier auch übersetzen, vielleicht noch treffender sogar, Gott favorisiert niemanden. Er hat keine Favoriten. Vor Gott ist jeder Mensch gleich geachtet, wertgeschätzt und geliebt, Gott sei Dank. Und was wir in unserem Grundgesetz so formuliert haben, dass die Würde jedes Menschen, nicht nur die Würde jedes Deutschen, sondern die Würde jedes Menschen unantastbar ist, das kann man im Grunde nur von daher verstehen, dass eben Gott keine Favoriten hat, dass er jeden Mensch gleich liebt und schätzt und achtet. Zweitens, und das Dritte, im Vertrauen auf Gott können wir es wagen, Grenzen und Abgrenzungen zu überwinden und aufeinander zuzugehen und den Fremden die Hand zu reichen. Der Glaubensmut des Petrus damals, dass er diese Schritte gegangen ist, half in ganz entscheidender Weise der ersten kleinen judenchristlichen Gemeinde, dass sie aus ihrer Enge herauskam, in die Weite hinein, und dass aus ihr eine große Kirche wurde, weltumspannend, die Juden und Heiden umfasste und umfasst bis heute. Könnte es sein? Könnte es sein, dass vielleicht in ähnlicher Weise der Glaubensmut von Christen heute dazu führen könnte, dass die kleiner und schwächer werdende Kirche in Deutschland sich inspirieren lassen könnte, sich anstecken lassen könnte, sich begeistern lassen könnte von den neuen und uns manchmal durchaus sehr fremden Christen aus dem Iran, aus Brasilien, aus Korea, aus Afrika, überhaupt aus dem Süden. Es ist ja nicht so, dass überall die Kirche in der Welt schrumpft. Stimmt ja gar nicht. Es gibt sehr viel geistlichen Frühling in dieser Welt. Und könnte es sein, dass unser Glaubensmut, das wahrzunehmen und anzunehmen, dazu führen könnte, dass es auch bei uns wieder mehr Frühling wird? Könnte es sein, in ähnlicher Weise, dass der Mut von traditionellen frommen Christen und die Begegnung die dann möglich würde, vielleicht mit manchen neuen und jungen Christen der Generation Lobpreis. Die singen ein bisschen andere Lieder als wir hier. Und ist auch sonst manches mir ein bisschen fremd, sage ich ganz ehrlich und offen. Und dennoch könnte es sein, dass die Begegnung mit ihnen auch uns neu inspirieren und anstecken könnte für unsere Glaubenspraxis. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie es dem einen oder anderen unter uns vielleicht doch geht bei diesen Fragen und angesichts dieser Herausforderung. Vielleicht empfinden ja doch manche unter uns, dass das alles ein bisschen sehr starker Tobak wäre. Ein bisschen doch so eine Art Überforderung. Als ob jetzt dieser Gastprediger auf einmal uns dazu animieren wollte, Bewährtes einfach so über Bord zu werfen. Will er nicht. Und will auch dieser Bibeltext nicht. Das wäre ein Missverständnis unseres Bibeltextes. Denn Petrus hat ja auch nicht einfach über Bord geworfen, was ihn geprägt hatte. Hat er nicht. Nach der Begegnung mit Cornelius hat sich ja Petrus nicht abgewandt von seinen Wurzeln, von seiner Herkunft, von seinen Glaubensüberzeugungen. Er für sich blieb in der judenchristlichen Gemeinde. Er für sich hielt fest an Überzeugung und Prägung und Glaubenspraxis, so wie er das verstand. Aber er verstand das nun nicht mehr länger als Grenzsteine zur Abwehr und Abgrenzung gegen anders geprägte, fromme oder vielleicht auch nicht so fromme Zeitgenossen. Er verstand das nicht mehr als Grenzsteine, sondern als Wegmarkierungen. Als gute Wegmarkierungen, als Halt und Hilfe und Ermutigung dafür, nun auch auf fremde Christen und Nichtchristen zuzugehen und ihnen die Hand zu reichen und Neues zu entdecken, in Neuland hinein sich zu wagen. Also, wir dürfen und sollen im Waffen Sinne des Wortes, die Kirche im Dorf lassen. Klar. Und wir sollen sie auch weiter lieben und schätzen. Und was wir hier empfangen haben und weiter empfangen. Aber nicht in Abgrenzung und Abwehr gegen andere und anderes. Sondern als gute und hilfreiche Wegmarkierung. Für uns und für viele andere. Und als Halt und Hilfe und als Mutmachendes, dass wir offen werden für neue Begegnungen, für neue Erfahrungen mit Gott. Offen werden für Gottes Zumutungen und Gottes gute Zukunft. Ich schließe mit einer kurzen kleinen Geschichte. Eine Geschichte über den Besuch eines schwarzen Baptistenpastors in Berlin 1934, lange her. Michael aus Atlanta in Georgia, der war hier zur Teilnahme an einer großen christlichen Konferenz. Aber was ihn hier in Berlin damals besonders beeindruckte und begeisterte, war die Begegnung mit den traditionellen reformatorischen Kirchen. Das beeindruckte ihn so sehr, dass er daraufhin anschließend in den USA seinen Namen ändern ließ. Und nicht nur seinen Namen, auch den Namen seines Sohnes. Die Vornamen ließ er ändern. In Martin Luther King. Und eben dieser Sohn, Martin Luther King Junior, wurde dann später der größte und bedeutendste afroamerikanische Prediger, Vorkämpfer für die Überwindung der Rassentrennung in den USA und weltweit und Friedensnobelpreisträger. 30 Jahre später, im Jahr 1964, reiste dann dieser Martin Luther King Junior, ebenso wie sein Vater Martin Luther King Senior, wieder nach Berlin, ins damals noch geteilte Berlin. Und er, Martin Luther King Junior, machte den hier lebenden verzagten Menschen Mut, predigte in Ost-Berlin gegen die trennenden Mauern und Feindschaften und sang mit ihnen "Let my people go", lass mein Volk ziehen. So sehr kann Gott uns segnen, wenn wir im Vertrauen zu ihm Grenzen überwinden, auch heute. Amen.